Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ich bin noch nicht im Flow. Ich hatte jetzt ein paar Tage frei über Ostern und so und glatt vergessen, dass wir heute mit dem Gast 12 Uhr ausgemacht haben. Und ich habe jetzt auch gerade im Moment Rekord gedrückt.
So, Klaus, ich dachte, du hast gerade eben deine Aufnahme gestartet. Was
ja,
da los?
Dachte ich auch, aber ich habe vergessen, noch einen anderen Knopf zu drücken, den ich hätte drücken müssen. Also jetzt weißt du für die Post-Production, ich habe jetzt gerade rechtzeitig auf Rekord gedrückt.
Besser Mann, ich meine, solange alles drauf ist, ist ja fein, ne? Aber ja, dann gucken wir einfach mal, wie weit wir sind. Wir hatten doch irgendwann mal eine Pause, wo danach dann flowmäßig überhaupt nichts mehr lief, ne? So, dass man nach 3 Wochen alles vergessen hat. Aber gut, so ist das, wenn man halt normalerweise so, ja, wir sind ja jetzt auf 2 Wochen, aber früher dieses regelmäßige Format hat, da kommst du ganz schnell raus.
War mal mehr drin, ne?
Ja.
Vor 2 Wochen hatten wir auch noch Tonprobleme, also zumindest ich. Mal gucken, wie weit wir heute kommen.
Das sind immer diese Mac-User, ne? Immer mit ihren Knacksern da drin, ist ekelhaft sowas, ne?
Genau. So, jetzt ist haben wir, das mit uns.
Ja, also nach langer Zeit mal wieder Apple das in der Liste abgehakt, ne?
Und jetzt können wir loslegen.
Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Auf Apple ein bisschen rumgehackt.
Gehabt im Moment keine Gründe, ne?
Stimmt, ja.
Naja.
Müssen wir uns mal wieder welche liefern.
Genau, hacken wir gleich wieder auf Windows raus.
Ja, rum. Richtig.
Legen wir los.
Mhm.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 231. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit Dr. Klaus Beetz.
Wieso? Sieht man die Katze noch hier so?
Doch. Ein bisschen sieht man sie, dass sie auf seinem Schoß
und ich,
sitzt.
Wie immer mit dem schönsten Chefredakteur der Welt, Marc Bohn.
Und wir begrüßen heute bei uns im Podcast endlich, finally, Producer und Audio-Engineer Timo Krämer. Hallo Timo, schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hey.
Ja, freut uns total, dass du dabei bist. Ich habe dir auch schon gesagt, du stehst seit ewig auf unserer Wunschliste. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, dich anzuschreiben und hast direkt Ja gesagt. Also vielen lieben Dank dafür. Wir sprechen mit dir heute darüber, wie man Loops für Hip-Hop produzierst. Und vor allem ist es interessant, dass du jetzt mit akustischen Instrumenten arbeitest, weil ja viel in letzter Zeit viel elektronische Elemente im Hip-Hop vertreten waren. Genau, und erklärst uns natürlich, wie du arbeitest, verrätst uns deine tiefsten Tipps und Tricks und genau, wie man damit erfolgreich wird.
Ja, ich versuch's.
Genau, wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion stellen. Und mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder nicht auf Instagram Live gehen gedrückt. Menschens, keine Ahnung mal.
Was ist da
heute los?
Was ist da los?
Ja, bist noch im Urlaub ein bisschen, ne?
Ich bin immer noch im Urlaubsmodus, ich weiß auch nicht.
Genieß es, geht schnell wieder weg.
Ja, ich weiß, viel zu schnell. Genau. Timo, ich habe dich bei unserem Vorgespräch gefragt, ja, was machst du so aktuell, ne? Wie war so dein Werdegang? Was waren so deine Highlights? Und du hast gesagt, du hast eigentlich alles gemacht, außer Marketing, ne? Und wenn ich mal den Text auf deiner Website so durchlese, was du alles schon gemacht hast, hat mich auch echt verwundert, dass du, also ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass du 12 Jahre eine Violinenausbildung gemacht hast.
Ja. Ja, also ich liebe ja genau das am Musikbereich auch, ne, dass man eigentlich mit denselben Tools dann, wenn man einmal Tontechnik so ein bisschen verstanden hat, so viele verschiedene Sachen machen kann. Und diese Vermischung halt auch aus Tontechnik und Musik. Und ja, das ging schon los mit Violine. Das habe ich mit 8 Jahren angefangen zu lernen. Das war mein erstes Instrument.
Krass. Spielst du heute noch, oder?
Lustigerweise habe ich die jetzt letztes Jahr zur Reparatur gebracht, nachdem die 10 Jahre lang verstaubt war, weil ich die jetzt für manche Hip-Hop-Sachen wieder ausgepackt habe. Tatsächlich.
Ach, cool.
Cool.
Ja, da wären wir ja schon fast gleich beim Thema. Heben wir uns dann auf für gleich. Aber erzähl doch mal, was machst du aktuell? Ich meine, du hast ja auch deinen Kanal, ne, deinen YouTube-Kanal, Timo Krämer über Musikproduktion. Dann kennen viele dich wahrscheinlich auch vom Producer Network. Aber was machst du aktuell?
Ja, also genau, das ist schon eine große Leidenschaft, das ganze Weitergeben von Wissen. Und ich habe ja auch lange in der SAE unterrichtet. Und auf der musikalischen Seite habe ich mich jetzt letztes Jahr dafür entschieden, dass ich ein paar Sachen auch weglasse tatsächlich mal zur Abwechslung. Und was ich jetzt aktuell hauptsächlich mache, ist Mastering noch und die Musikproduktion wieder. Okay. Also gerade Instrumentals vorbereiten, die dann hoffentlich irgendwann berappt werden.
Okay, das heißt, du bereitest quasi die Instrumentals vor, aber auch noch nicht mit Beat, richtig?
Unterschiedlich. Ja, also ich bin da bei uns im Verlag, da passiert alles Mögliche. Ne? Also ich schicke die Sachen da nur los. Deshalb habe ich auch mit dem Weitergeben von den Sachen zum Glück wenig zu tun. Deshalb weiß ich oft auch gar nicht, was da genau damit passiert. Wir machen Loops, aber auch fertige Instrumentals. Also versucht halt irgendwie die Rapper zu inspirieren, ne? Hoffentlich, dass die eine Idee haben. Und meistens wollen dann die Drums und die Bässe machen, dann glaube ich eher die Produzenten von den Rappern selber, gerade bei den Ami-Sachen. Mhm. Also mein Job ist eigentlich, andere Leute und die Künstler selber eben hoffentlich zu inspirieren.
Mhm. Okay, krass. Und bei welchem Verlag bist du da?
Ich bin bei Q-Beats.
Okay, das heißt, du produzierst dann drauf los deine Ideen oder kriegst du da auch Vorgaben?
Auch da beides. Also wenn gerade jetzt nichts Konkretes anliegt, dann mache ich einfach. Das ist dann oft auch überhaupt nicht zielgerichtet. Okay. Aber mir sind die Sachen tatsächlich auch lieber, wo es eher so wie eine Aufgabe gibt. Also ich kriege teilweise dann halt Sachen, die schon irgendwas haben, aber noch nicht fertig sind. Und dadurch, dass ich halt produzieren, mischen und mastern kann, habe ich da natürlich schon einen Vorteil zu vielen anderen Produzenten, weil das dann halt auch schon richtig klingt. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar Instrumente dazu oder mir fällt noch irgendwas dazu ein. Manchmal geht es dann auch für einen bestimmten Künstler, wo einfach gar keine Vorgaben da sind. Es muss nur für den passen, mach irgendwas. So, also auch das sehr abwechslungsreich.
Ach krass, ja, sehr, sehr unterschiedlich dann auch. Ne? Wie sehen dann so Aufgaben aus? Also wie werden die so definiert? Oder kriegst du dann einfach, hey, hier ist eine Idee, guck mal?
Ja, eigentlich eher so.
Krass.
Schon also relativ wenig Vorgaben und auch immer die Motivation, selbst wenn irgendwelche Vorgaben da sind, trotzdem lieber die eigene Kreativität reinzubringen. Mhm. Weil ansonsten wären wir genau wieder da, wo wir im Hip-Hop schon oft genug waren, dass alles gleich klingt, dass alle sich gegenseitig kopieren, sich alles nur im Kreis dreht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, da zu arbeiten, ist ja, dass ich eigentlich von ganz woanders komme. Mhm. Und mit diesen ganzen Instrumenten und anderen Musikrichtungen da bestimmt auch ganz oft unpassende Vorschläge mache, aber vielleicht auch manchmal dann halt nicht.
Ist das vielleicht auch so ein Weg, einfach mal, einfach andere Wege gehen, mal kreativ sein, andere Sachen auszuprobieren, als ständig dann immer dieselben Drum Machines zu nutzen oder dieselben Samples, ne?
Heutzutage ist das wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Weil genau was du sagst, wir verwenden alle dieselben Sounds, wir haben alle dieselben Libraries. Natürlich klingt das dann irgendwann ähnlich. Und dann lassen wir uns noch von den Charts inspirieren. Also kein Wunder. Mhm. Ne? Und so als Produzent hat man so quasi keine Chance. Weil dann ist man eine gute Kopie von jemand, der das erfunden hat. Keine Chance. Also ich glaube, die einzige Chance, da reinzukommen, ist wirklich das, was man in sich trägt, musikalisch irgendwie rauszulassen und zu hoffen, dass es jemand anders interessiert.
Ja, cool. Und der Verlag übernimmt dann quasi den Vertrieb, würde ich es jetzt fast nennen, dass er guckt, dass die Samples, deine Loops, Instrumentals an die Rapper kommen?
Genau, also die sind natürlich die künstlerische Instanz, also die entscheiden auch natürlich letzten Endes und das ist ja genau, was die anscheinend sehr, sehr gut können. Was so zu jemand passen würde, was gerade angesagt ist vielleicht, also so eine Auswahl erstmal zu treffen und dann das entsprechend, die sind natürlich extrem gut vernetzt, haben ja schon für alle großen Ami-Rapper quasi produziert und die versuchen dann, die Sachen zu platzieren.
Das ist ein Label, ist das aus den USA?
Nee, das sind Deutsche auch.
Ach, sind Deutsche, aber die haben auch viele internationale Künstler dann unter Vertrag.
Nicht unter Vertrag, nee, also die schicken da die Sachen hin und dann hofft man, dass der Rapper das möchte.
Okay, verstehe.
Also wir sprechen hier von Travis Scott, Drake, Eminem, Kendrick, Lamar, Kanye West, ne? Also die kann man nicht unter Vertrag nehmen.
Mhm. Nee, okay, verstehe. Ich dachte, die hätten vielleicht Künstler unter Vertrag, denen sie dann eben diese Instrumentals geben, würde ich jetzt mal vorher sagen.
Die haben Leute wie mich unter Vertrag, also Leute, die diese Instrumentals machen. Das ist ein Verlag und kein Label.
Mhm. Ach so, verstehe. Ah, okay. Und wirst du dann auch irgendwie beteiligt, wenn das Sample irgendwo auftaucht? Du hast eben gesagt, eigentlich weißt du es gar nicht. wo es dann im Endeffekt wirklich auftaucht.
Ich bin da auch noch relativ neu. Also ich bin, glaube ich, der Älteste und gleichzeitig der Neue in dem Verlag. Okay. Ich weiß vieles Spannend. Noch nicht, aber natürlich wird man beteiligt, wenn was platziert wird, ja.
Okay, cool. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Entwicklung des Sounds gesprochen, aber lass uns da mal nochmal genauer einsteigen. Was würdest du sagen, wie hat der Hip-Hop sich klanglich verändert über die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, oder 10?
Da bin ich wahrscheinlich, wie wir alle, ziemlich in meiner Bubble drin. Ich habe halt jetzt einen genaueren Blick auch auf die USA geworfen seit letztem Jahr. Und ich weiß gar nicht, wie sehr die Entwicklung dort jetzt war in den letzten Jahren, aber mir fällt halt ein großer Unterschied auf zwischen der Art und Weise, wie in Deutschland üblicherweise produziert wird und dem, was ich da jetzt so erlebe und was ich da auch höre einfach von den ganzen großen Produktionen. Und denke da, weil wir ja das Thema, wir haben ja organisch auch jetzt dazu gesagt, ne? Organische. Ja,
genau.
Organisch ist für mich immer so ein anderes Wort für menschlich.
Mhm.
So würde ich fast sagen, in dem musikalischen Kontext. Und das finde ich, dass wir da in USA was ganz anderes sehen als im meisten Deutschrap. Ne, dass die viel mehr auch gerade mit diesen echten Instrumenten, mit diesen nicht perfekten Sachen arbeiten, weil wir ja in Deutschland das sehr maschinell, also alle, natürlich arbeiten wir in einem Raster mit einer DAW, sehr maschinell, haben alle ähnliche Sounds. Ne, und Amerikaner verwenden, glaube ich, schon genauso diese ganzen Tools. Und das wird auch gepitcht und gestretched und hier mit Plugins kaputt gemacht und alles genauso. Aber die Grundlage ist da ganz oft was Menschliches, so scheint es mir zumindest.
Mhm.
Na, weil die vielleicht auch einfach schon so viel länger Rap machen und Hip-Hop machen, als das in Deutschland der Fall ist. Vielleicht haben die schon eher so eine Müdigkeit auch von diesen Copy-Paste-Beats und die, alles mit dem gleichen Hi-Hat-Loop und die 808 drunter. Okay, das gibt's natürlich in Amerika auch immer noch. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, womit es losgeht, so das Main-Sample, sagen wir ganz oft im Hip-Hop, das was wahrscheinlich auch den Rapper inspiriert letzten Endes, dass das schon oft entweder was Gesungenes hat oder noch echte Instrumente drin hat, ganz oft auch nicht quantisiert ist, ne, was wir hier mit unserem korrekten deutschen Ansatz zur Musik machen, ganz oft gar nicht zulassen wollen irgendwie. Ja, und hat sich jetzt seit dem letzten Jahr meine Arbeitsweise auch ziemlich auf den Kopf gestellt.
Mhm. Ach krass, ja, da können wir ja gleich noch drüber quatschen. Was würdest du denn sagen, sind so prägende Stilelemente im aktuellen Hip-Hop?
Also in dem USA-Hip-Hop, was ja oft das Vorbild ist, auch für uns, ist schon sehr Trap-lastig, glaube ich, nach wie vor. Also 808 ganz viel, die Hi-Hat-Loops ganz viel. Erstaunlicherweise, weil ich habe ja viel Analyse jetzt betrieben auch, weil ich da selber nie so ein Riesenfan war vom Ami-Rap, ganz wenig Harmonien. Also ich stelle fest, ganz viele Lieder haben nur 2 Akkorde, nur 2 Basstöne. Mhm. Manchmal auch sogar eine ganze Strophe lang, nur ein Ton. Und ich mit meinem klassischen Background auch, ganz viel aus Orchestern und Musicals und sowas, ich komme dann immer mit Minimum 4 Akkorden.
Mhm. Ja, ja.
Und mach viel zu viel dann ganz oft auch aus dieser musikalischen Krass. Sicht. Ne? Es ist sehr viel Sounddesign, wie auch eigentlich Popmusik ja auch. Ne? Da ist fast egal, ob wir jetzt die 3 Akkorde nehmen oder die 3. Das muss halt, das Tempo spielt natürlich eine riesengroße Rolle, gerade auch beim Rappen. Und dann die Soundauswahl und irgendwie dieses eine Sample zu finden, wo dieser menschliche Touch, glaube ich, noch drin ist.
Mhm. Mhm. Ja, spannend mit den 2 Akkorden. Und ja, Sounddesign, was sind da so Sachen, wo du sagst, oder gibt es da so Elemente, die notwendig sind oder die jetzt aktuell jeder macht, wo du sagst, ach, da kann man sich vielleicht auch mal was Neues einfallen lassen?
Ja, es ist ja wieder Retro, ne? Wie immer. Es dreht sich ja immer alles im Kreis. Also 808 ist ja auch schon uralt und genauso mit den Sounds, die im Hintergrund mitlaufen, ganz viele alte Synthes einfach. So, was ich jetzt hier beim Klaus im Hintergrund sehe, das könnte schon mal in eine gute Richtung gehen, glaube ich. Klar, die haben wir jetzt heutzutage auch in den Libraries drin. Ich weiß nicht, ob man unbedingt das echte Gerät braucht. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, aber schon sehr viele 70er, 80er Sounds. Motown auch wieder 60er, 70er wird hoch und runter gesampelt. Also ich spreche jetzt weniger von dem, was ich mache, sondern was ich einfach so höre.
Ja,
vom amerikanischen cool. Rap.
Genau. Wie sieht das aus? Ist Autotune da auch ein großer Faktor?
Ja, für manche Künstler würde ich schon sagen, ja.
Okay, und du hast jetzt gerade angesprochen, ja, man braucht nicht unbedingt dann auch das Gerät selber, aber du hast vieles wahrscheinlich in Libraries, aber Hast du auch Hardware-Synthesizer?
Ich selber jetzt nicht, aber ich habe gelegentlich dann auch die Möglichkeit, im Studio zu arbeiten, wo diese Sachen stehen und ein echtes Rhodes zum Beispiel. Mhm. Und dann, ich habe alle möglichen Rhodes-Libraries verglichen. Ne? Habe sogar mal im Stream die verglichen und habe auch die Zuhörer entscheiden lassen, welche am besten klingt. Und es ist nicht dasselbe, wie an einem echten zu sitzen. Mhm. Nach wie vor. Und das ist einmal auf der Sound-Ebene, ist es ein kleiner Unterschied noch, würde ich sagen. Nicht so riesig. Im Bassbereich, finde ich, klingt das Echte viel wärmer. Wo dann aber natürlich auch dazu kommt, dass jedes Echte wieder ein bisschen anders klingt.
Mhm. Ja.
Aber es ist auch einfach, was mit einem selbst passiert, wenn man vor diesem Gerät sitzt, ist einfach der größere Unterschied. Mhm. Ja, weil ich sitze dann hier an meinem Dings und es sieht immer gleich aus und dann habe ich vor mir den Bildschirm und da ist ein Plugin drauf.
Genau.
So, und das macht mich jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Aber so ein echtes Instrument, das ja irgendwie auch wieder nicht perfekt ist, ja, das hat ja fast schon was Menschliches. Da ist die eine Seite ein bisschen leiser, irgend bei einem Ton klackert's dann immer, manche Sachen sind ein bisschen verstimmt. Das hat schon so ein Vibe irgendwie. Das ist auf die Art menschlich, dass es nicht perfekt ist.
Mhm. Ja, total. Ja, das finde ich cool. Ich habe gestern einen halben Tag damit verbracht. Naja, ein halber Tag war es nicht, aber 2 Stunden. Um an einem Song einfach Tracks zu layern, aber mit halt Hardware-Synthesizern. Also ich habe dann quasi die MIDI-Spuren aus meinem Rechner rausgeschickt in die Synths und habe dann da live auch dann an den ganzen Parametern rumgeschraubt und das dann halt auch aufgenommen und in einen Track eingebaut. Und das macht dann auch irgendwie Spaß und man ist kreativ und es ist eine Filterfahrt, die dann vielleicht auch ein Ticken nicht on point ist, aber es macht es auch dann irgendwie menschlich, wie du schon sagst, ne? Und es macht auch einfach unfassbar viel Spaß, dann wirklich an den Knöpfen da so zu drehen. Also kann ich jedem empfehlen, um auch so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Und auch, natürlich habe ich dann aber auch die Klassiker genutzt, um zu layern, ne? So diese Arturia V-Collection, den DX7 und so, den knallt man dann da trotzdem mal noch drauf, und um ein paar Layer zu machen und hat dann aber nachher dann trotzdem auch einen organischen Sound.
Ja, den Trick mache ich auch mit Streichern oft, ne? Eine Library zu nehmen und dann noch ein paar echte Spuren Geige drüber zu spielen. Ja. Und schon ist es ganz was anderes. Ach, aber cool. Erlaubt ist ja eh alles am Ende.
Ja, genau. Okay, das ist eigentlich schon ein guter Übergang, Klaus, für die nächste Frage von dir, ne?
Absolut. Lass uns das Ganze nochmal so ein bisschen durchgehen. Wir haben den Begriff organisch jetzt schon gehabt. Was würdest du sagen, macht ein Instrumental wirklich organisch? Ist es die Art und Weise des Sounds oder ist es vielleicht auch die Art und Weise, wie es gespielt wird?
Ja, schon definitiv beides, meiner Meinung nach. Mhm. Und erstmal natürlich die Idee, vielleicht sogar noch, was man spielt überhaupt. Mhm. Weil wenn die Töne nicht zueinander passen, ist wahrscheinlich relativ egal, wie gut man das dann spielt. Weiß ich nicht. Interessante Frage.
Ja.
Aber auf jeden Fall die 2 Sachen, die du gesagt hast.
Ja. Ich komme so ein bisschen davon her, weil ich hatte den Eindruck, ich muss sagen, ich bin im Thema Hip-Hop jetzt nicht so tief drin, aber ich habe oft den Eindruck, wenn ich mir Videos angucke, gerade von US-Produzenten, die sind oft sehr fähig, was Keyboard-Spielen angeht. Vermutlich haben die einen Background beispielsweise, ich meine, was in den USA groß, diese ganze Kirchenmusikszene beispielsweise, wo dann halt Leute an der Workstation zum Beispiel sitzen und da einfach ihre Instrumentals live spielen. Ne? Und da wird dann halt nicht quantisiert in der DAW oder sowas, sondern die können das einfach. Und es ist dann halt schon dieser Human Factor mit drin. Denkst du, das ist ein Einfluss, den wir vielleicht so in Deutschland nicht haben?
Ich glaube schon, dass wir das auch haben, aber dass wir mehr davon vertragen könnten im deutschen Hip-Hop. Und ich glaube auch, dass jetzt jüngere Produzenten, die komplett mit Laptop aufgewachsen sind und das ganz fantastisch machen und auch sehr, sehr erfolgreich sind, ich denke dann immer, ey, wenn die ein Instrument gelernt hätten, wie viel krasser wäre das noch? Weil das ist immer mein erster Tipp, wenn jemand mich fragt, was soll ich machen, ich will Musikproduzent werden oder ich will Musik machen, ich sage, oder ich wurde auf der Beatcon gefragt, du hättest gar nichts und hast 1000 Euro Budget, was kaufst du dir, um Musik zu machen? Ich habe gesagt, ein Instrument. Kein Mikro, kein Laptop. Ja, also das ist, weil genau das, was du gesagt hast, passierte. Ne? Dann ist die Menschlichkeit halt einfach schon drin. Mhm. Und man muss ja nicht mit quantisieren. Ich habe früher mit Input Quantize aufgenommen.
Ja.
Na, das kommt mir jetzt vor wie ein Sakrileg. Das würde ich nie wieder einschalten, diese Funktion. Mhm. Weil ich kann es ja danach notfalls den einen Ton hinschieben, der nicht getroffen hat. Aber da kommt dieser ganze Rattenschwanz mit der Latenz dann von der DAW. Dann hat man sich angewöhnt, ein bisschen früher zu drücken. Mhm. dann ist das Timing wieder nicht genau. Also man muss da schon ein bisschen so sein System auch tatsächlich drauf einstellen, dass man das überhaupt machen kann, wenn das alles durch die DAW läuft. Mit einem echten Klavier hat man das natürlich nicht.
Ja, das stimmt. Ja, es ist eigentlich interessant, wenn man es mal so betrachtet. Ne? Also wenn du was in die DAW einprogrammierst, dann programmierst du es in der Regel genau aufs Raster drauf und dann schiebst du danach irgendeine Form von Humanize oder du schaltest das Raster aus und gehst mal manuell hin und schiebst es ein bisschen, ja, jetzt muss das hier noch ein bisschen schief sein und keine Ahnung, was alles. Ne? Und andersrum ist es genau umgekehrt. Du bist vielleicht nicht perfekt auf dem Raster und dann schiebst du es drauf und dann ist es vielleicht zu sehr genau und wie auch immer. Ne? Also es ist halt genau dieses Umgedrehte und ob das dann vielleicht den Unterschied macht.
Ey, Humanize ist der größte Witz der Produktionsgeschichte. Hm? Dass wir wirklich diesen Punkt einem zufälligen Algorithmus überlassen. Mhm. Also der nicht mal versucht, das würde man heutzutage mit KI natürlich machen. Mhm. Dass man sich Hi-Hat-Loops anguckt und so wie spielen das echte Drummer und dann humanizen wir das mit KI. Wahrscheinlich gibt es das mittlerweile. Aber so wie ich Humanize von früher kenne, macht es ja random an Timing. Und genauso die andere Möglichkeit, die wir noch haben, wir haben sonst eigentlich nur zwei Möglichkeiten für ein menschliches Timing. Wir können noch ein bisschen Shuffle machen, ein paar Prozent, so Swing reinzubringen oder die komplette Spur, was wir auch oft machen, komplette Spuren von den Drums ein paar Millisekunden nach vorne oder nach hinten, dass es ein bisschen mehr laid back oder ein bisschen treibender wird. Mhm. Das war's. Ja, das ist, was die DAW uns anbietet aktuell.
Ja.
Das ist nicht mit dem zu vergleichen, was ein echter Musiker an einem Schlagzeug oder an einem Bass oder an irgendeinem Instrument machen würde. Das wissen ja wahrscheinlich alle, die zugucken. Aber das überrascht mich immer wieder, ne, dass die DAWs uns da so wenig anbieten.
Ja. Okay. Spannend.
Ja, du hast eben auch schon diesen menschlichen Faktor erwähnt. Würdest du sagen, so bei den US-Produktionen ist es auf jeden Fall so, dass man eher noch jemand Zweites in die Produktion involviert? Also dass man sagt, okay, ich brauche von mir aus in meinem Instrumental einen E-Bass drin oder sowas. Und dann gehst du kurz hin, öffnest von mir aus irgendeine Contact-Library, spielst deinen E-Bass ein, fertig. Während da rufst du dann deinen Nachbarn an, der ist zufällig Bassist oder sowas und der spielt dir dann eben die Line direkt darunter.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass das oft passiert, ja. Und das würde vielleicht auch mit erklären, wenn wir auf die ganz großen Hits in Spotify draufklicken und uns die Credits anschauen, dass da teilweise über 10 Leute drinstehen.
Ja, stimmt, das ist echt krass.
Ist das ein Kostenfaktor, warum das hier vielleicht nicht so oft passiert?
Ja, das ist ein guter Punkt, ja, weil die Leute kosten wahrscheinlich ein bisschen mehr, die mit echten Instrumenten. Man braucht dann ein Studio oder mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. Ne? Außer Schlagzeug kann man eigentlich alles zu Hause aufnehmen. Aber man muss erst mal aufnehmen dann gelernt haben auch. Und das ist auch da natürlich ein großer Rattenschwanz.
Ja.
Ne? Dann fängt man an, sich mit Mikrofonen und Raumakustik rumzuschlagen und mit Pegeln und 24-Bit und hier und da. Also da wird es dann schon auch wahrscheinlich teurer am Ende und zeitaufwendiger.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch dann so eine Rechenaufgabe. Ist einem das Risiko wert, dass du die erhöhten Produktionskosten hast? Kann das dann eventuell der Song, der dann dadurch vielleicht besser wird, einspielen? Ja, nein? Ne? Schwierig.
Schwierig, ja. Hm. Aber man kann ja trotzdem ein Instrument lernen. Also man kann ja trotzdem mit Klavier oder mit Gitarre anfangen. Das ist ja noch zu bewältigen. Ne? Klavier kann man ja in die DAW direkt reinspielen.
Genau.
Und mit den gewichteten Tasten fühlt es sich ja sogar ziemlich echt an wie ein Klavier. Und auch Gitarre ist jetzt auch nicht so schwer aufzunehmen.
Ja, ist ja auch krass, was du alles spielst, ne? Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Bass, Violine. Da bist du ja echt schon sehr gut aufgestellt in diesem Bereich, ne?
Das war's aber auch schon dann, ja.
Reicht ja.
Ja, du hast es ja auch schon gesagt, ist aber vielleicht so ein bisschen das Thema Inspiration. Dadurch gehst du vielleicht auch ganz anders ran, als jetzt jemand, den man so als typischen Hip-Hop-Produzenten sieht, ne? Also wenn man an so einen Hip-Hop-Produzenten sieht, Beat-Producer oder so, dann denkt man halt an jemanden, der mit der DAW groß geworden ist, jetzt in der heutigen Zeit, ne? Natürlich, klar, früher sah das Ganze anders aus, aber würdest du sagen, das ist für dich dann auch irgendwie ein Vorteil, dann vor allem das Ganze auch noch organischer klingen zu lassen, weil du eben den Background hast, also diesen musikalischen Background wirklich?
Ich glaube, wenn ich den nicht hätte, wäre ich da gar nicht, weil das ging ja auch los mit einer Produktion für Vega damals, ein Rapper aus Frankfurt, und dem hatte ich einfach eine MP3 in Facebook geschickt damals mit einem Instrumental von mir. Ich hatte nichts released, nichts, hatte noch nicht mal Hip-Hop davor gemacht. Und das war eigentlich auch kein Hip-Hop-Beat, es war eher so eine traurige Klavierangelegenheit. Aber krass. Das ist so ein bisschen sein Style und das hat ihn gecatcht und dann war ich auf seinem nächsten Album drauf. Und so wurde ich ja sozusagen Musikproduzent aus dem Nichts, aber nur durch diesen ganzen klassischen Background.
Mhm. Krass. Und woher nimmst du die Inspiration? Also hast du da irgendwelche Tricks? Weil du hast eben auch genannt, so man hat so sein System, aber gehst du dann auch mal Wege, dein System zu verändern?
Jetzt ja, also früher hatte ich halt noch so viele andere Jobs, dann war ich live auf Tour und habe mehr gemischt als produziert. Da habe ich einfach gewartet, bis ich mal wieder Lust hatte oder eine Idee. Mhm. Aber jetzt, wo ich das eigentlich jeden Tag sogar mache gerade, da kommt man schon auch manchmal auf die Gedanken so, jetzt brauche ich eine neue Idee. Also ich glaube, die meisten Ideen kommen von der Musik, die wir gehört haben in unserem Leben und die wir ja alles noch im Kopf haben irgendwie. Mhm. Und da entsteht halt irgendwann wieder was Neues draus. Man erfindet das ja nicht wirklich. Wir haben alle diese 12 Halbtöne, zumindest in Europa, und die wurden ja schon in jeder möglichen Form quasi mittlerweile fast verwendet. Aber das hat man halt gehört und die Sachen, die einen beeindrucken, die verarbeitet man im Kopf irgendwie und dann entsteht vielleicht was Neues. Aber ich habe jetzt letztes Jahr den kompletten späten Sommer damit verbracht, jeden Tag eine Stunde mich in den Park zu setzen, mit einem Käffchen und Musik zu hören, die ich noch nicht kannte.
Cool.
Cool.
Gibt schlimmere Berufe, ne?
Ja,
auf jeden Fall. Was hast du da dann gehört? Hast du dann auch speziell Hip-Hop gehört oder einfach dann auch mal andere Genre wahrscheinlich?
Ja, das ist ja auch so ein Trick, ne? Weil in dem Genre, dann läufst du wieder hinterher anderen Leuten, die es besser können. Und das ist so viel einfacher aus den Genres, wo man einen Bezug dazu hat, die man fühlt auch und sowas, wo man sich wohlfühlt oder von früher Nostalgie hat. Weil das spricht einen an, da entsteht vielleicht im Kopf dann was. Also ich habe versucht, Spotify zu überlisten. Weil man kann ja zu einer Playlist, die man gemacht hat, kann man ja sich zusätzlich so random Vorschläge machen lassen. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe einen Teil von meinen gelikten Songs in so eine Playlist gemacht und da mir dann Vorschläge geben lassen, die laut Spotifys Meinung ähnlich sind. Mhm. Und da waren tatsächlich ein paar Sachen dabei, aber der hat irgendwann auch bemerkt, dass ich schon definitiv musikalisch noch in den 80ern und 90ern bin und ich kriege jetzt fast nur noch Vorschläge aus der Zeit.
Nur noch 90er, Party hard.
Also noch früher erstaunlicherweise, ne? Das war mir gar nicht bewusst. Anscheinend höre ich sogar mehr 70er jetzt als 90er.
Okay.
Da war ich ja noch fast gar nicht auf der Welt, aber war anscheinend gute Musik.
Ich meine, die Bassgrooves, ne, die damals auch hatten, das ist schon, war schon echt geil. Also das groovt halt schon, ne? Also das ist was ganz anderes. Wenn man sich so ich habe vor ein paar Monaten angefangen, Bass in einer Coverband zu spielen und die packen da die krassesten Sachen aus, auch aus den 70er, 80ern und auch Neuzeit, sage ich das einfach mal. Aber boah, was die Sachen grooven und wie wichtig der Bass da einfach ist, das ist unglaublich.
Ey, du hast ja aber da genau das richtige Instrument ausgesucht für die Sachen. Ja. Bass ist da fast. Ich habe auch mal, das war der Gitarrist von Wolfpack, von der Funkband. Hm? Der mal über seine Bassistenauswahl gesprochen hat, weil der auch solo unterwegs ist. Und der hat gesagt, dass eben die europäischen Bassisten oft die Töne zu lange stehen lassen, weil beim Bass ist ja auch extrem wichtig für den Groove, wie lange ist der Ton da?
Total.
Und wann ist die Pause, ne? Und auch das machen wir in der DAW ja fast nie.
Nee.
Dass wir uns mal Gedanken machen, ne? Über Velocities, über Tonlängen, damit das groovt. Es ist ja nicht nur quantisieren, das geht ja noch viel weiter.
Ja. Das ist tatsächlich ein Thema, was für mich, wo ich echt sehr viel Erfahrung sammeln konnte mit dieser Tonlänge. Ne, ich habe die ganze Zeit gedacht so, hey, ich spiele das doch genau so wie der. Warum groovt das trotzdem so? Und dann ist mir warum groovt das bei mir nicht so? Warum groovt das bei dem so krass? Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich einfach den Zeitpunkt verpasse, die Tonlänge einfach abzustoppen. Ne, trotzdem, weil die so kurz sind, aber wenn du ihn nicht genau on point spielst, also nicht von der Länge her, dann groovt es halt einfach nicht. Und das ist so krass, der Effekt. Also hätte ich auch niemals gedacht.
Ja, und ich glaube, da kann man auch, ohne ein Instrument zu haben, ganz viel lernen, indem man einfach mal sich die Arbeit macht, die Sachen auseinander zu pflücken. Ich habe auch mal einen Song von Rage Against the Machine, habe ich mal durchgeklickt vom Timing her und habe mir die Timing-Entwicklung über den Song hinweg angeguckt, wo Schwankungen mehr als plus minus 10 dB drin sind. Ne? Und das sind halt wahnsinnig interessante Erfahrungen, die man dann bewusst oder unbewusst vielleicht irgendwann in die eigene Produktion einfließen lässt.
Ja, du hast jetzt dB gesagt, du meintest wahrscheinlich
BPM.
BPM, ne?
Ja.
Ist das Thema AI für dich relevant oder nutzt du das für Inspiration?
Bisher noch gar nicht, aber habe jetzt auf der ProLight & Sound vor 2 Wochen einen interessanten Vortrag auch moderieren dürfen sogar, wo eine Künstlerin gezeigt hat, wie sie das nutzt und es war ziemlich inspirierend. So, wenn man gerade mal keine Idee hat, ist das so wie fast wie eine zusätzliche Person im Raum, die Vorschläge macht.
Mhm.
Und dann verwendet man den oder nicht und arbeitet den ein, ne, man wird jetzt nicht ersetzt oder so. Aber wir kennen das ja alle, dass wir manchmal da sitzen und nicht wissen, wie geht's jetzt weiter in dem Instrumental. So, und dann ein paar Vorschläge zu haben, ist doch super. Also ich überlege gerade, habe auf meiner To-Do-Liste mir das mal anzugucken.
Über welches Tool denkst du nach? Hast du schon eine Idee oder mit welchem Tool hat sie gearbeitet? Weißt du das?
Das, ja, warte, Loudly heißt das so? Okay. Irgendwas mit Y hinten.
Das ist ja so krass, dass da jede Woche neue kommen. Ich kenne, ja. Ah ja, Loudly heißt das tatsächlich. Muss ich mir mal angucken. Normalerweise nutzen alle Suno oder Udio. Das sind so zwei Tools, aber Loudly kann ich jetzt tatsächlich.
Könnt ihr auch noch nicht, das nutzt halt nicht die ganzen veröffentlichten Songs und ist deshalb ein bisschen ethischer.
Stimmt. Ja, damit werben sie auch, lese ich gerade.
Habe ich in dem Vortrag gelernt, ja.
Ethical AI. Steckt im Namen. Ist ja, ja schon mal nicht schlecht.
Glaube ich, aber auch relativ teuer. Also ich weiß, ich habe noch nicht, habe meine Marktanalyse noch nicht begonnen.
Okay. Ja, ich habe mal gerade Pricing, gibt es von 8 bis 24 Dollar pro Monat. Und es gibt auch eine kostenlose Version. Aber naja.
Also 24 Dollar kommt für mich als Schwabe überhaupt nicht in Frage.
Kostenspare.
Das ist zu viel.
Viele liebe Grüße ins Schwabenland.
Immer.
Genau. Genau, also jetzt, wenn du an so ein Instrumental rangehst und Ideen erarbeitest, setzt du dich dann halt auch mal an die Drums oder setzt du dich dann auch mal an das Klavier oder wie gehst du ran?
Wenn ich bei Null anfange?
Genau, wenn du bei Null anfängst.
Meistens Klavier oder Gitarre. Ja.
Okay.
Schlagzeug habe ich gar nicht mehr, weil ich ja alles hier mache, zu Hause. Mein Schlagzeug steht irgendwo beim Kumpel im Keller. Aber ich finde auch, Schlagzeug wäre auch nicht das geeignete Instrument dazu, weil das, was ich mache, basiert ja meistens, wo ich auch meine Stärken sehe, auf Harmonien und Melodien. Ich bin, glaube ich, weder in diesem modernen Drum Grooves besonders gut, noch im Sounddesign, sondern ich habe, glaube ich, schon wahrscheinlich aufgrund von da, wo ich musikalisch herkomme, manchmal halt eine gute Idee für Melodien und Harmonien.
Okay.
Dann lass uns doch mal schauen, wie du die festhältst und über die Recording-Situation sprechen. Kurze Frage, was hast du für ein Setup?
Ich arbeite mit Studio One auf dem MacBook, das hier steht. Das ist ein M1 MacBook. Dann habe ich ein Interface auch von Presonus, was halt zu Studio One passt. Und als DA-Wandler, weil ich auch Mastering mache, habe ich den Solaris, also einen sehr hochwertigen Wandler und ATC-Lautsprecher dahinter, inklusive Raumakustik. Das heißt, ich kann hier auch hervorragend mischen und mastern. Und ja, dann das Masterpiano hier, das ist das Complete. Und der Rest passiert im Prinzip in der Box bei mir. Kein Outboard, also klar, Mikros. Hier noch eine kleine Tastatur für so schnelle Ideen, damit ich mich nicht immer wegdrehen muss. Einfach so zwei Oktaven-Tastatur liegt immer vor mir. Für Basslinien oder Melodien oder schnell mal einen Akkord reinzudrücken. Ich bin halt wahnsinnig versessen drauf, dass der Workflow sehr, sehr schnell geht. Bin wahnsinnig ungeduldig und ich habe immer Angst, eine Idee zu vergessen. Ich habe einen unglaublich schnellen Workflow. Ich habe auch ein iPad vor mir, da sind Makros drauf, Studio One. Und alle Sachen, die ich regelmäßig mache, sind eine Taste auf dem iPad.
Ja. Sehr gut.
Genau.
Wie sehen die Makros aus? Was hast du da? Sorry, Klaus.
Was die machen?
Genau, was hast du da vorprogrammiert?
Also das eine nimmt zum Beispiel Kontakt rein und wenn ich möchte, gleich mit einem Preset. Das andere nimmt dann irgendein Synthi rein. Dann habe ich eins, das nimmt zwei Kompressoren auf einmal rein mit den entsprechenden Presets. Eins macht einfach nur meinen EQ, ne, weil alleine das schon, wie oft nehme ich ein EQ rein? Das wäre jedes Mal mit der Maus nach rechts, dann den EQ anfassen und nach links auf die Spur ziehen, vorher unten den Mixer aufmachen. Das sind so 5 Sekunden. Und das ist jetzt bei mir halt so, das ist eine halbe Sekunde. Und dann ist der EQ auf der aktuellen Spur drauf. Ja, und dann halt die wichtigsten Plugins und die wichtigsten Libraries habe ich da drauf.
Sehr cool. Wir hatten noch gar nicht so viele Studio One User hier.
Nee.
Was war dein Grund, auf Studio One zu gehen?
Ich war davor etwas mehr als 10 Jahre auf Pro Tools und habe dann aber immer mehr auch produziert, weil Pro Tools sehe ich die Stärken halt im Mischen und in der Post-Production und die Schwäche in allem, was mit MIDI zu tun hat.
Ja.
Und das war mir irgendwann, ich hab's irgendwann mal im Stream, habe ich es mal so beschrieben, mit Pro Tools zu produzieren, kommt mir so vor, wie mit einem Panzer zum Supermarkt zu fahren.
Das kann man so sagen, ja.
Ein bisschen umständlich vielleicht. Und dann wollte ich irgendwann mal umsteigen, habe mir die üblichen Verdächtigen angeguckt und direkt bei Studio One. Also ich dachte halt, wenn ich da irgendwas klicke oder irgendwas bewege, in der DAW, wo am häufigsten das passiert, was ich erwarten würde, Die will ich haben, weil die Leute, die das programmiert haben, denken anscheinend so ähnlich wie ich. Und das war bei Studio One direkt der Fall.
Ja, das ist interessant. Also ich hätte jetzt am ehesten vermutet, dass du wahrscheinlich von Cubase gekommen wärst, aber von Pro Tools rüber auf Studio One hatte ich, glaube ich, so noch nicht gehört. Aber du vermisst jetzt auch zum Beispiel im Audiobereich gar nichts.
In der DAW?
Was das reine Audio-Editing oder halt und den Mixing-Workflow angeht.
Nee, im Gegenteil. Ey, das, also wir haben Sachen, die andere nicht haben. Das ist fantastisch, auch für Mixing und Mastering.
Ja, sehr, sehr gut. Was machst du, wenn du deine Instrumente aufnehmen willst? Was für Mikros verwendest du?
Ich habe das Großmembran-Mikro von Slate mit den ganzen Emulationen. Das ML1 heißt es, glaube ich. Dann habe ich das, wo ich gerade reinspreche, ist eins von meinen Lieblingsmikros, das ist von SE. 4400 heißt das, kostet ungefähr 500 Euro und ist das erste Mikro, mit dem ich Akustikgitarre einigermaßen hingekriegt habe, ohne 20.000 EQs drauf zu machen.
Okay.
Und Geige übrigens, das war auch sehr überraschend für mich. Geige ging direkt durch, nur mit Low Cut, ganz ohne EQ. Ja, also das liebe ich. Und das ist auch schön klein, das kann man auch gut mitnehmen, wenn man mal unterwegs ist. Und dann habe ich noch ein paar NT1. Also eigentlich auch nichts wahnsinnig Teures, ne?
Ja.
Aber ich bin auch kein Recording-Engineer, müssen wir auch dazu sagen. Ich bin eigentlich ja, mache jetzt auch nicht, ich biete auch nicht an, aufzunehmen oder sowas. Und dann müsste ich wahrscheinlich noch mehr Mikros haben.
SE Electronics finde ich sehr interessant, weil ich glaube, haben wir die überhaupt schon mal großartig erwähnt hier? Die gibt es ja schon ewig, ne? Also sind ja irgendwie auch schon mindestens 20 plus Jahre dabei. Und war am Anfang, glaube ich, einer so von den typischen China-Herstellern, aber hat sich dann irgendwie so direkt herauskristallisiert, als die machen Eigenentwicklungen und die sind auch immer gut.
Ja, also wir hatten die mal, weil die so komische Mikrofone entwickelt hatten, die so spacey aussahen.
Haben die nicht dieses,
das? Diese großen Röhrendinger.
Ja, und die haben, glaube ich, eins mit so, was so rund ist, mit was aussieht, mit, wie als wären da so zwei Augen drauf. War das nicht so? Ich muss das mal gucken.
Das kann Gemini sein. Vielleicht. Das ich hatte die damals sein. In der SAE kennengelernt und das ist auch, das war ungefähr vor 20 Jahren.
Ja, das Gemini, genau, das Gemini kannte ich auch in der SAE und das habe ich da auch oft verwendet. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Solide auf jeden Fall.
Genau, wir haben da auf einmal diesen riesen Karton bekommen und dann waren SE-Mikrofone da und niemand wusste warum.
Timo, warst du auch an der SAE Köln, oder?
Ich war in München damals.
München, okay, alles klar. Weil bei Marc und mir ist es immer so, beide an der SAE Köln, aber ich noch am alten Standort und er am neuen. Und bei mir damals gab es SM57, AKG C414 und ein TLM103. Das war das höchste der Gefühle. Ah, und Octavas noch. Aber ansonsten, ne.
Ja.
Da war mit SE Electronics oder ähnlich schönem, was man testen konnte, war leider noch nichts. Benutzt du separate Preamps oder nutzt du die in deinem Interface?
Ich nutze die vom Interface. Also ich bin aktuell noch der Meinung, dass man den Sound und den Analog-Sound, wie es immer so schön heißt, auch danach drauf machen kann. Aber wollte auch dieses Jahr mir das mal angucken, weil ich höre von vielen Mixing-Engineers, dass die schon sagen, es wäre noch ein Unterschied mit einem analogen Preamp. Wollte da mal ein paar Tests machen dieses Jahr.
Ist das auch eine Frage des Workflows im Endeffekt, dass du halt eine Real-Callbarkeit hast, um eventuell nochmal einzugreifen? Weil das wäre dann ja im Endeffekt nicht mehr gegeben danach.
Ja, nee, das geht gar nicht. Recall brauche ich immer und auch immer sofort. Also ich biete jetzt zwar offiziell kein Mixing mehr an gerade, sondern nur noch Mastering, da wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber ich würde das nur beim Aufnehmen verwenden, nicht beim Mischen.
Okay. Gibt es so in deinem Workflow, gerade wenn du sagst, okay, du arbeitest von zu Hause aus, machst es in deinem Wohnzimmer, gibt es besondere Techniken oder Tipps, die du sagst, okay, Leute, die zu Hause aufnehmen, müssen das und das beachten, damit es einfacher wird?
Ja, also viele bauen sich ja so eine Vocal Booth dann zum Aufnehmen. Um Gesang aufzunehmen, trennt man so einen kleinen Raum ab. Davon würde ich abraten generell, weil das ist zu eng, da fühlt man sich einmal nicht wohl drin, hat keine Luft, ist viel zu wenig Platz und durch die Absorber hat man ein komisches Gefühl, auch wenn die so nah sind. Und trotz der Absorber klingt es trotzdem scheiße, weil die Wände viel zu nah dran sind. Das kriegt man ja auch nicht weg, absorbiert mit so 10 cm Absorbern, sondern ich würde dann lieber das Geld da reinpacken und genauso habe ich es gemacht, einen größeren Raum zu optimieren, dass man in dem sowohl aufnehmen als auch mischen kann. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und dann halt eine gute Mikroposition finden. Na, jetzt nicht nah an der Wand, vielleicht auch nicht an der Glasscheibe. Möbel sind immer gut, Sofa, Couch, Vorhänge, die dick sind, dicker Teppich. Und dann ein paar Positionen ausprobieren fürs Mikro.
Okay.
Aber es ist ja alles, ey, es ist alles nicht so wichtig, wie wir immer denken. Das, was ins Mikro reingeht, ist so viel wichtiger als,
Weise
als die ganze Aufnahmetechnik.
Ja.
Das heißt, du nimmst dann natürlich mit diesem Setup dann auch die Instrumente für deine Instrumentals auf.
Genau.
Und wie sieht das dann aus? Spielst du dann einzelne Samples ein, einzelne oder einzelne Abschnitte, sage ich jetzt mal, einzelne Sounds? Oder nutzt du das dann auch schon so als, ich sag mal, Liedmelodie? Oder wie sehen diese Elemente aus? Wie verwendest du die, die du selber aufnimmst?
Meistens gibt es dann schon eine Idee, ne? Weil ich starte ja meistens mit einem Klaviersound und hab oder halt mit irgendeinem Synthi-Sound oder sowas und dann wird eine Geige oder eine Gitarre wird dann eher dazu gelayert. Ne? Weil dann hat man irgendeine Grundlage schon und überlegt dann halt, ja, was, wie wird es jetzt besser? So, was passt noch dazu, was fehlt mir noch? Und versucht ja auch irgendwie dann frequenzmäßig das einigermaßen ausgewogen hinzukriegen. Da vermischt sich komplett auch Produzieren mit Mischen dann zu dem Zeitpunkt, ne? Weil mir fällt dann oft auf, es gibt vielleicht bei 200 Hertz noch gar nichts unten, so über dem Subbass, da könnte man noch was reinmachen, vielleicht ein Chor oder sowas. Und das ist auch eins, was, ein Projekt, was ich dieses Jahr ausprobieren möchte, meine eigene Stimme mal noch zu verwenden. Weil da gibt es ja auch so viele tolle Plugins, Vocals, Synth und sowas. Aber ich habe meistens, wenn echte Sachen kommen, habe ich meistens schon was, wo ich dann andocken kann.
Okay, ja, jetzt hast du schon echt was Interessantes erwähnt. Also dieses, da geht das Instrumentieren bzw. Arrangieren schon ins Mixing rein. Wenn man jetzt mal ganz basic von vorne anfangen, wie sieht denn so eine Instrumentierung aus von so einem Instrumental, die du anlegst oder die du erstellst?
Ich glaube, da gibt es gar keine. Dadurch, dass ich ja selten komplette Instrumentals mache, wo ich auch froh drüber bin, ne? Also ich kann das auch ohne Bass und Drums machen, sodass ich eigentlich nur Akkorde, Melodien, Soundwelten vorschlage, 8 Takte, 16 Takte. Da gibt es dann eigentlich gar keine Regeln. Wenn das jemand gut findet, dann war es richtig. Und wenn es komplette Instrumentals sind, dann ist wahrscheinlich im Hip-Hop schon sinnvoll, dass man irgendwelche Drums hat zumindest. Also ich sehe auch viele Produzenten, die haben einen Drumloop und da läuft irgendein tiefer 808-Ton und die nehmen immer denselben Loop als Grundlage und versuchen dann mit Synthi-Sounds zum Beispiel Ideen zu finden. Und danach schicken sie es vielleicht sogar ohne die Drums und den Bass raus. Aber um das zu finden, braucht man schon ein bisschen diesen Kontext oft.
Okay.
Und das hilft mir tatsächlich dann auch manchmal, ne? Wenn man ungefähr weiß, in welchem Tempo fühlt sich ein Rapper wohl. Und dann gibt's ja auch nur bestimmte Tonarten, wo eine 808 noch richtig schiebt. Wenn man da zu tief geht, dann kommt der Ton ja gar nicht mehr durch. Wenn man die Tonart zu hoch nimmt, dann klingt's ein bisschen zu dünn. Ist wie bei einer Gitarre und einem Klavier auch. Ne? Also auch die elektronischen Instrumente haben ja auch so Wohlfühl-Tonarten. Ja. Wobei 808 ist ja eigentlich auch analog.
Ja.
Ursprünglich.
Was sind denn so Tonarten, wo die 808 besonders gut funktioniert?
Da bin ich komplett uneinig mit den Amerikanern. Das ist eine ähnliche Entwicklung wie im Hardcore-Metal, ich beobachtet habe damals, wo wir immer auf Drop C alles gespielt haben. Also die tiefe Gitarrenseite war auf C.
Ja.
Und das war so mein Wohlfühlbereich für die richtig fiese Metal-Musik. Und irgendwann mit den Siebenseiter-Gitarren waren die dann auf B, auf H, auf A und irgendwann verliert die Gitarre komplett diese Wucht. Aber die Leute fanden es geil, immer tiefer zu sein, weil es halt noch krasser war. Und dasselbe ist im Hip-Hop mit den 808 passiert. Die waren dann, sie sind mittlerweile auch tatsächlich dieselben Töne auch. Die waren dann irgendwann auch auf B und auf A und ich finde das zu tief. Na, also der Ton, wahrscheinlich haben die einen riesen Subwoofer stehen bei sich im Studio und feiern das komplett in dem Moment. Und eigentlich ist das ja auch super, dass Musik so entsteht. Ne? Der Künstler muss es absegnen, der Künstler muss es gut finden. Wenn die anfangen zu überlegen, was gefällt dem Publikum, würde Rick Rubin sagen, ist schon komplett die falsche Richtung. Und deshalb ist cool, dass die das so machen, aber ich finde es nicht gut, persönlich. Also ich finde, die sind aktuell easy, so 4-5 Halbtöne teilweise zu tief, die 808s.
Okay, und was ist so das Timing, in dem man da sich im Moment bewegt im Hip-Hop?
Ah, je nach Ausprägung. Na, Hip-Hop ist ja auch wie im Metal, da könnten wir jetzt 20 verschiedene Genres aufmachen. Aber so im, also früher dieser Boom-Bap, da war halt 90 BPM so eine typische Zahl zum Beispiel. Jetzt die Trap-Sachen sind schneller, also da ist schon auch oft so 110, 115 in dem Bereich, plus minus natürlich. Und dann will man ja auch auf dem Album nicht alle Songs gleich schnell haben. Und deshalb weiß gar nicht. Also ich liebe ja am Hip-Hop, dass da erstmal alles in Frage kommt. Ne? Das ist ja nicht wie Pop oder Schlager, wo es richtig Regeln gibt. Intro so lange, dann die drei Akkorde, die laufen aber den ganzen Song durch. Und der richtig C-Teil kommt an der Stelle, der Song dauert 2,5 Minuten, so wie ein Kochrezept. Mhm. Und im Hip-Hop ist ja erstmal alles erlaubt. Ne? Da kann einer wie ich kommen mit Geige und Metal-Gitarren und kann trotzdem ein Plätzchen finden. Das müsste man in anderen Musikrichtungen erstmal hinkriegen.
Das stimmt.
Gut, das würde vielleicht im Metal noch funktionieren, aber...
Da habe ich es versucht, die wollten mich nicht.
Ach so. Ja, eine meiner Lieblings-Pop-Punk-Bands heißt Yellow Card und die haben tatsächlich eine Geige und das war damals was komplett Neues, so als sie da mit dieser E-Geige kamen. Das klingt aber auch mega geil, die haben das super cool integriert.
Ja. Ich grätsch mal ganz kurz rein. Ich finde das sowieso interessant, gerade im aktuellen Metal-Bereich. Also wenn man sich so die Metalcore-Sachen ansieht, nehmen wir mal als prominentes Beispiel jetzt von mir aus Electric Callboy oder sowas. Du hast so viel synthetische Playbacks, die noch mit da reingepackt werden, aber keine von den Bands traut sich da einfach mal ein Keyboard auf die Bühne zu stellen, den du halt einfach noch so als Show-Element allein schon mit drin hast. Wenn der das auch noch spielen kann, umso besser.
Der sieht halt nicht gut aus.
Ja, doch schon. Im Notfall hängst du ihm eine Kita um, ne? Also das,
ja, aber. Dann wird's ja schon noch schlimmer.
Was? Das ist doch geil. Also, warum macht das keiner?
Die erste Band, mit der ich live auf Tour war damals, die hieß Bonfire. Das war ein ziemlich großer Rock-Act, so in 80ern und so. Mhm. Und die waren auf der Tour, bevor ich dazu kam, hat der zweite Gitarrist ein paar Songs Keyboard gespielt und musste das hinter der Bühne machen.
Ernsthaft?
Weil das war nicht Rock genug. Mhm.
Also ich glaube heute...
Dann so schnell den Alleinunterhalter-Faktor, ne?
So diese. Machst die Kita auch noch pink und alles und... Das wäre doch mega. Aber irgendwie traut sich keiner.
Ja, du hast in einer Glamrock-Coverband gespielt. Hallo, ey, du, dass du das geil findest, ist mir klar.
Ja, trotzdem, aber guck dir doch mal
an. In einer Glamrock.
Ja, aber bei Electric Callboy, und die, das ist ja auch einmal sehr elektronisch und zweitens haben die ja auch im Studio nicht in der Form jemand, der Keyboard spielt. Das ist ja alles dann in der DAW reinprogrammiert. Also schon eingespielt natürlich, aber es gibt kein Bandmitglied-Keyboarder in dem Sinne.
Genau.
Es gibt ja schon auch Metal-Bands, die Keyboard, also Dream Theater zum Beispiel.
Ja, im Progressive-Bereich sowieso, ne?
Ja.
Ich fand es jetzt auch spannend, ich habe jetzt mal so einen Synthwave-Song angefangen und habe dann so für mich hier an meinem Live-Setup mal einen Track eingespielt mit 113 BPM und habe dann mal versucht, irgendwie nochmal einen Loop zu finden in der DAW, um nochmal ein bisschen so Inspiration zu kriegen und man findet einfach nichts. Da gibt's eigentlich nur, auch bei anderen Portalen, so Sample-Plattformen, gibt's eigentlich nur 120. Also Synthwave ist einfach 120 oder 125, dazwischen gibt's eigentlich gar nichts. Das ist echt krass.
Ich habe damals, als Techno aufkam in 90ern, gab's so eine Theorie, dass 127 so eine besondere Zahl wäre für BPM. Was irgendwas mit Herzschlag war, die Theorie. Ich weiß nicht mehr genau. Fand ich auch witzig, dass da so eine ganz analytische Betrachtungsweise auf Musik machen.
Mhm. Ja, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass man davon auch weggeht. Du hast ja eben auch so gesagt, dieser deutsche Faktor, ne? So, dass man, es muss einfach alles genau so sein. Hast du das Gefühl, dass wir generell da ein bisschen von wegkommen oder dass es eigentlich noch schlimmer wird?
Eigentlich ist es mehr ein Digitalfaktor, ne, als ein deutscher. Das ist halt, die DAWs haben uns ganz viel gebracht, aber auch einiges kaputt gemacht, die ganze Digitaltechnik. Weil eigentlich ist Musik nicht in einem festen Metrum. Eigentlich Musik, die von Menschen gemacht wird, wird schneller und langsamer. Und das wäre durchaus auch für EDM-Styles interessant. Mhm. Und machen ja manche auch, dass ein Song immer schneller wird zum Beispiel.
Mhm.
Ja, und ich glaube schon, dass wir, weil wir immer den Amerikanern hinterherrennen in Deutschland, also in Musik sind wir ja nicht sehr innovativ leider, dass wir da irgendwann auch wieder organischer werden. Ja, aber auch die amerikanischen Rapper, die machen zwar Beat Switches oft, dass es dann im Song, ein zweiter Song losgeht sozusagen mit einem anderen Tempo, aber dass der Song selber für sich, das Tempo ändert sich da auch nicht. Ne? Dass man also wirklich sich trennen würde von einer festen BPM-Zahl, wäre mal ein interessantes Experiment.
Mhm. Mhm.
So mit Schlagzeug vielleicht anfangen und dann kann man ja eine Tempomap machen in der DAW und dann läuft es einfach frei mit, ohne eine BPM-Zahl. Fände ich geil, aber wahnsinnig aufwendig. Ich glaube, das
total
ist am Ende, was uns davon abhält.
Es wird dann sehr nerdy. Aber du hast eben gesagt, es gibt im Studio One gibt es Features, die andere eben nicht haben. Was sind da für dich Features, die dich speziell beim Producing unterstützen?
Ich kenne natürlich nicht alle DAWs, ne? Wahrscheinlich habe ich da Quatsch gesagt. Also irgendjemand wird es bestimmt auch haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da immer relativ schnell dabei sind. Wir haben jetzt Stem Separation schon seit einiger Zeit fest mit eingebaut. Also ich drücke jetzt nur Command U und dann habe ich Einzelspuren. Das ist, wenn man so ein Sample kriegt, aus dem man was machen soll, ist das natürlich Wahnsinn.
Mhm. Mega gut.
Ja, genau. Oder auch gerade die Tempo-Maps zum Beispiel auch, aber das weiß ich auch, haben auch viele andere DAWs. Die Makros sind ziemlich stark in Studio One, die ich mir da programmiert habe, also mit dieser iPad-Fernsteuerung auch. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, das Handwerkszeug vergesse ich immer wieder, sobald ich es einmal verstanden habe, weil eigentlich interessiert mich das alles gar nicht. Eigentlich will ich, dass das nur unauffällig seinen Job macht und mich nicht ablenkt von der Musik.
Ah, cool. Ja, mega gut. Klaus, wie ist das bei dir mit Cubase? Ich glaube, Studio One sind ja ehemalige
Steinberg-Leute, ne? Genau, richtig. Ich muss sagen, was jetzt das Handwerkszeug angeht, kann ich das komplett nachfühlen, weil ich mache halt unglaublich viel mit dem Mausrad und dann musst du irgendwelche Modifier-Keys nehmen, Control, Shift, Alt, was auch immer. Ich kann dir aber nicht sagen, welcher macht. Ich kann es blind bedienen, aber ich weiß nicht, welchen ich drücke. Ich könnte es nicht aufschreiben, es geht nicht. Und bei Tastaturkommandos ist es ähnlich. Ein paar kann ich dir sagen, alle anderen weiß ich auswendig. Aber ich weiß nicht, was ich drücke. Es ist einfach reines Muscle Memory.
Ja, krass. Und zu meiner Pro Tools-Zeit konnte man nicht mal die Shortcuts ändern damals.
Das war sowieso ein Albtraum. Also wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich auch nicht. Jeder andere DAW hatte als Preset Pro Tools Shortcuts drin, damit man ja kompatibel ist. Ja, aber
genau. Ja. Und ich sehe die DAW, ich benutze die genauso. Ich spiele auch viel Computer, viel mehr als ich sollte. Und da muss man halt das Spiel bedienen, ohne runterzugucken auf die Tastatur. Und genauso habe ich mir meine Studio One Shortcuts belegt, dass ich die wichtigen Funktionen kann ich weiterhin auf dem Bildschirm gucken. Alles so linke Hand, 1, 2, 3, 4, 5, Q, W, E, R, T. Die ganzen Tasten dann noch mit Command zusammen, ist alles belegt.
Ich wollte gerade schon fragen, du spielst Studio One mit WASD oder?
Genau, sozusagen.
Was spielst du für ein Computerspiel?
Meistens World of Warcraft.
Ach, cool. Krass, das gibt's ja auch immer schon noch ewig, ne?
Ja, über 20 Jahre.
Heftig. Ja, YouTube, wir haben die 20er-Jahre-Woche. YouTube war doch gestern irgendwie 20 Jahre, ne?
Stimmt, 2005.
Ja, das erste Mal jemand so ein Video von einem Elefanten hochgeladen.
Und damals haben die Fernsehsender gesagt, sie haben keine Angst vor YouTube, weil es gibt ja niemand, der Content macht.
Ja.
So viel dazu.
Ja. So wie Nokia damals gesagt hat, ach ja, Smartphones hat keine
Zukunft. Braucht keiner.
Braucht keiner.
Ja, verrückt.
Ich muss sagen, ich würde dich ganz gerne noch zum Thema Arrangement fragen und zum Layering. Ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 5 Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, ist das, was ich gelernt habe, wo ich sagen, was für mich am effektivsten war, ist das wirklich das Thema Layering. Also, weil das danach auch das Mischen vereinfacht. Wie gehst du da vor, ne? So die einzelnen Tonlagen. Okay, du weißt jetzt, du brauchst ein Instrument für den Bass, für den Subbass, du brauchst was für die Höhen, vielleicht was für die Mitten. Wie gehst du da vor?
Dadurch, dass ich es in dem Moment schon grob zumindest mische, ist das gar nicht so schwierig dann, weil, also, was ich nutze, damit mehrere Instrumente im selben Frequenzbereich funktionieren, gerade Flächen layere ich ganz viel, Streicher auch. Ist natürlich erstmal Bässe und Höhen abzuschneiden, wenn man die nicht braucht, zwischendrin vielleicht auch mal Frequenzbereiche abzusenken. Dann das Wichtigste ist eh immer der Fader. Und ich mache ganz viel jetzt aktuell mit Stereobreite. Mit dem Imager vom Ozone, der ist fast auf jeder Spur drauf bei mir. Manche mache ich sogar enger dann, aber viele auch breiter, sodass die auch im Panorama noch besser ihr Plätzchen finden und dass es diesen modernen, breiten Sound gibt. Und dann ein bisschen noch mit Tiefenstaffelung durch die Lautstärke und vielleicht Höhenanteil und Hallanteil. Ja, und dann das Wichtigste die Soundauswahl. Da probiere ich einfach so rum, bis es mir gefällt. Da bleibt einem ja wahrscheinlich nichts anderes übrig, ne?
was ich mich halt dann auch immer begeistert schon fast an solchen Sounds und Loops ist, oder beziehungsweise auch generell, ist, dass es die Leute schaffen, ein spezielles Element, eine gewisse Melodie oder irgendein Thema halt so auszuarbeiten, dass es wirklich einfach aus einem Guss klingt, aber es trotzdem aus super vielen Layern besteht. Und man es auch schafft, dann einfach dieses Element so in den Fokus zu stellen und alles drumherum baut, den Rest.
Damit habe ich sehr viel zu tun gerade tatsächlich, ja, weil manchmal kommen so Samples und dann haben die viel weniger Höhen zum Beispiel. Da muss man sich auch wirklich was trauen, weil vielleicht ist das auch wieder so ein deutsches Ding, aber so ein EQ mal 20 dB zu machen, Da hat man irgendwie Berührungsängste. Aber manchmal sind es halt die 20 dB, die man braucht. Du nicht, okay.
Nee, meistens mache ich eher Low Cut. Also mein EQ, ich mache immer den Logic EQ drauf. Erste, was ich mache, ist Low Cut und dann erstmal Höhen boosten. So, weil ich es so krass einfach, wie die aktuellen Produktionen, wie was da in den Höhen abgeht und wie klar die einfach sind. Also das finde ich, und das hinzukriegen, wenn man das mit so maßt, klar, man vergleicht sich natürlich immer mit so Top-Produzenten oder Top-Mastering-Engineers aus US-Produktionen, ne? Aber deshalb finde ich das echt krass.
Ja, aber da müssen wir oft auch ein bisschen im Instrumental Platz lassen, weil die Höhen brauchen die Vocals dann.
Genau.
Also die Instrumentals sind dann oft schon ein bisschen dumpf, und was ich dann ganz oft mache und bestimmt viele andere auch, ist, dass man tendenziell eher die Höhen rausnimmt beim Signal und das durch die Saturation dann oben wieder ein bisschen auffüllt. Mhm. Und so Saturation, also ich verwende, das hat mir der Jan van der Toorn, als der bei mir im Stream war, empfohlen, das RC20 von Addictive Audio, glaube ich.
Ja, Retro-Color.
So ein Retro, genau. Retro-Color.
Das ist super cool.
Und mit dem komme ich da eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Ja, also das ist auch auf ganz vielen Spuren drauf. Hauptsächlich wirklich für diesen Lo-Fi-Faktor, Höhen ein bisschen rausnehmen, dass es älter klingt. Saturation-Plugins haben wir eh alle, 50 Minimum auf der Festplatte drauf. Ja, und dann Lautstärke-Verhältnisse. Aber ja, das ist wirklich eine Aufgabe, dass das alles aus einem Guss wird. Manchmal habe ich auf der Stereo so meinen kleinen Hall drauf.
Ach krass.
Okay. Damit alles ein bisschen zusammenwächst. Mhm.
Den dann aber auch nur so Müh reingepackt, oder?
So, dass man den aktiv nicht hört, aber wenn ich ihn ausschalte, zerfällt es wieder ein bisschen.
Okay. Mhm. Verstehe. Okay, was würdest du denn sagen, ist denn noch wichtig im Producing vor allem, um dem Beat so eine gewisse Authentizität und so ein gewisses Leben zu verleihen?
Ich glaube, wir hatten die wesentlichen Sachen schon. Also wenn irgendein Mensch, was Menschliches drin ist, dann wäre vielleicht das einzige andere, was ich immer noch empfehle, ist halt, sich davon zu trennen, dass man den aktuell erfolgreichen Songs hinterherrennen möchte. Mhm. Was ich komplett verstehe, und ist auch eine super Übung, das nachzubauen, aber irgendwann muss halt was Eigenes rein, wenn man möchte, dass andere sich dafür interessieren zumindest. Mhm. Und den Punkt verpassen, glaube ich, viele. Also ich kriege ganz viele, dadurch, dass ich im Producer Network so viel gemacht habe, was ja sehr Hip-Hop-lastig ist, kriege ich ganz viele Beats immer zugeschickt oder damals, und habe einen ganz guten Überblick, was der Nachwuchs so macht. Und das sind halt alles, fast alles Kopien. Schade. Weil handwerklich sind die super, aber künstlerisch halt quasi nicht existent.
Mhm. Ja, total. Ja, ich glaube, da sprichst du echt was sehr Gutes an. Ja. Also, wobei ich bin ja tatsächlich auch gerade so ein bisschen, Hörer und Hörerinnen wissen das, so Sounddesign-mäßig am Start, guck nach so ganz verrückten Instrumenten und so oder so kleinen Synthesizern, die auch dann noch echt so inspirieren, oder hab den Gameboy Startup Sound gesampelt, den durch so ein Microcosm Hologram Electronics gejagt, so ist durch so ein Effektgerät, und das dann aufgenommen und jetzt in einem neuen Song auch mal mit reingenommen. Aber ich glaube, da bei vielen fehlt da wahrscheinlich auch die Zeit dafür, ne? So, das dann einfach mal zu machen, solche Wege zu gehen.
Das höre ich oft, da glaube ich nicht dran.
Okay.
Da glaube ich nicht dran, weil wir haben alle Zeit für ein Hobby. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand gar kein Hobby hat. Und das ist eigentlich eher eine Frage von Fokus und Priorität.
Mhm. Okay.
Weil man braucht auch nicht viel Zeit, um Musik zu machen, glaube ich. Wenn man einmal die DAW ungefähr im Griff hat, na, also dann, ich meine, klar, man verfummelt sich oft, aber das muss man ja nicht machen. Da kann man ja auch sich irgendeinen Plan machen. Und was mir gerade noch einfällt zu dem Punkt, was du gesagt hast, mit Sounds selber aufnehmen. Ich glaube, ich bin sehr froh, dass es Billie Eilish gibt, weil man da in mehrfacher Hinsicht wirklich viel davon lernen kann, was die groß gemacht hat. Weil die setzt sich aufs Bett, die nimmt das Mikro in die Hand, die macht, was sie will, die arbeitet ohne Profi-Songwriter, die verwenden den in Logic eingebauten Kompressor für ihre Vocalaufnahmen, keine teuren Plugins. Und die samplen selber Sounds mit dem Handy auf der Straße, aus denen sie danach ein Beat bauen. Also alles anders, als professionelle Songwriter das machen würden. Wirklich alles davon ist anders. Und es ist wahnsinnig erfolgreich, weil es einfach gute Musiker sind, sie und ihr Bruder. Und da kann man, glaube ich, da kann man so sich ein paar Scheiben davon abschneiden, dass wir da vielleicht wieder ein bisschen mehr hinkommen, das alles nicht so verkrampft zu sehen. Ne? Weil das heißt ja auch, ein Instrument spielen. Das kommt von Spielen, Musik. Mhm. Und nicht irgendwie von Beruf und Musik machen und Deadline und hier 8 Stunden und da, sondern alles wieder spielerisch. Es sollte eigentlich gar kein Beruf sein, sondern sollte eigentlich nur ein Hobby sein. Das immer wenn das Kunst und Kommerz zusammenkommt, gehen immer Sachen kaputt.
Ja, da sprichst du was sehr, sehr Gutes an und vor allen Dingen halt auch, was du jetzt gerade sagst, dass man auch vielleicht den Fokus nicht so auf, ja, ich muss aber erst noch diese Hardware und dieses Plugin besitzen, dann klingt es professionell erst. Ne? Ja, nee, musst du nicht.
Genau. Das ist das größte Missverständnis der Musikgeschichte, dass man irgendein Plugin für irgendwas brauchen würde.
Krass, spannend. Klaus, es ist auch so ein bisschen das Thema, was wir vorher hatten. Ne? So, bevor wir hier gestartet sind, haben wir uns ein bisschen über Synthesizer unterhalten, ne? So, genau. Dass man auch viele mit einer Kreativität, mit einem Spaß dran gehen, an den Geräten rumschrauben und vielleicht gar nicht wissen, was sie da machen, aber dann entstehen so Happy Accidents und man denkt, ach geil, so, ja, dass viele dann aber so denken, nee, kannst du doch nicht machen, so, ne, das sind so alte Tugenden, würde ich schon fast sagen, ne?
Ja, zum einen das und auch zum anderen vielleicht zu analytisch an gewisse Dinge rangehen. Ja, natürlich muss ein Instrument gewisse Standards erfüllen. Es wäre ja auch blöd, wenn du dir, keine Ahnung, eine neue Gitarre kaufst und die klingt halt an einer Stelle doof. Natürlich erwartest du einen gewissen Standard, ne? Aber dann nochmal wirklich mit der Lupe zu gucken, dass das hinterletzte Detail perfekt ist. Vielleicht sind ja an dem Instrument 10 andere Sachen, die es toll machen, ne? Und die sind die, auf die man sich fokussieren sollte. Und da sollte man halt Inspiration und Freude draus gewinnen.
Ja. Total. Ja, Timo, wir sind ja leider schon bei der letzten Frage. Dafür machen wir dich jetzt auch mal nochmal ein bisschen groß. Wobei, Klaus, mit unserem neuen Konzept brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Aber egal, wir machen es trotzdem noch aus etabliertem Workflow. Was würdest du sagen, wo sind für dich die größten Herausforderungen beim Erstellen von den Instrumentals und den Loops und wie schaffst du es dann, diese Hürden zu nehmen?
Ich habe schon auch das Gefühl, was wahrscheinlich allen passiert, die regelmäßig Musik machen, dass ich mich wiederhole. Das würde ich als das größte Problem sehen. Und den besten Tipp, oder gibt viele gute Tipps natürlich, gibt ja auch viele gute Bücher über Kreativität und was wir tun können, um auf neue Ideen zu kommen. Aber ich fand einen von Hans Zimmer super in seiner Masterclass damals, weil der kennt das Problem natürlich auch. Und der hat dann gesagt, wenn er sich hinsetzt, um was zu erfinden, dann lässt er seine Finger weg vom Klavier, er setzt sich auf seine Hände, bis er im Kopf weiß, was er spielen möchte. Weil wenn er sich einfach nur hinsetzt und anfängt zu spielen, und das hat so mit mir resoniert, weil mir das jeden Tag fast passiert, dann passiert immer was sehr Ähnliches. Man hat so sein Schema, man hat sein Instrument, man spielt dann immer was, was ähnlich klingt. Und die Idee fand ich super einfach. Warten, bis es im Kopf entsteht und zu versuchen, das Problem im Kopf zu lösen, weil da passiert ja alles. Und nicht gleich die Hände irgendwas Muscle-Memory-mäßiges machen lassen, sondern Musik im Kopf entstehen lassen, sich eine Melodie überlegen. Oder es gibt vielleicht schon 2 Basstöne, sich dazu was im Kopf überlegen und dann erst die Hände zu benutzen. Das ist etwas, das ich ausprobiere und ich glaube, es ist besser, als das nicht zu machen.
Das ist spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich bin dann schon eher derjenige, der dann einfach mal an die Tasten geht oder an die Seiten und dann da mal rumprobiert und guckt, was bei rauskommt.
ja, er funktioniert natürlich auch, ne? aber so eine andere, jede andere Perspektive kann im Zweifelsfall ja nur gut sein für Kreativität.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke gerade im Moment, momentan ist bei mir immer alles melancholisch und ich schaff's einfach nicht, da rauszukommen. Ich weiß auch nicht.
Ja. Einer im Studio hat zu mir mal gesagt, mit Mollakkorden ist es einfach. Ne? Melancholisch zu sein ist einfach. Und da stimme ich leider zu, weil bei mir sind auch immer alle Sachen melancholisch.
Ja, bei mir sind normalerweise alle Sachen Dur, nur in den letzten 2 Monaten.
Echt? Oh, wow. Ja, dann sollten wir mal was zusammen machen, weil ich mache eigentlich nur in Moll.
Echt? Ja, cool. Ja. Machen wir mal. Ich kann dir auf jeden Fall verrückte Samples schicken. Also verrückte Sounds. Cool. Timo, wir sind leider schon am Ende angelangt, also erstmal, aber vielleicht vorher noch an dich die Frage, wo findet man dich online? Und ich habe ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag wird, aber du machst, glaube ich, am Sonntag einen 6-Stunden-Stream?
Ja, genau. Ich hatte jetzt eine Streaming-Pause auf meinem Kanal, das mache ich so einmal pro Jahr und jetzt zum Comeback und weil wir auch über 6000 Abonnenten da jetzt haben, machen wir einen 6-Stunden-Stream, das ist am Sonntag ab 14 Uhr. Ich bin relativ zurückhaltend mit so Social Medias und sowas, weil es mir das zu viel Zeit und Fokus kostet. Ich habe einen Instagram-Account auch und YouTube. Das war's im Prinzip.
Mhm. Okay, ja, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Du hast auch eine Website. Da ist wahrscheinlich dann auch
stimmt,
alles
genau.
Verlinkt.
Ja.
Genau. Hey, Timo, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend. Es hat auch jemand geschrieben, Malavita, sage ich jetzt einfach mal, hat geschrieben, wird neben der Episode mit Ruben Tilgner sicher eine meiner Lieblingsfolgen. Also schon mal vielen lieben Dank dafür.
Das freut mich.
Ja, und ich schicke dir Sounds und wir bleiben im Kontakt und ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen. Vielleicht ja dann auf der Superbooth.
Vielleicht, genau. Vielleicht genau. Mal gucken.
Ich bin auf jeden Fall da.
Ja, wäre schön.
Alles klar, danke super. Dir, ja.
Timo, vielen, vielen
danke
Dank.
Dann mach's gut, ja.
Mach's gut.
Ja, bis ihr dann. Auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ja, super Typ, ne?
Ja, absolut. Einfach eine sehr, sehr gute
mega cool. War super Gespräch.
Hat richtig Spaß gemacht.
Mir hat's echt super gefallen. Ich bin tatsächlich auch sehr positiv überrascht, mit welchem musikalischen Background er dann da auch rangeht. Ne? So, weil man weiß ja, hey, er hat viele Sachen produziert und viel passiert halt in the Box. Aber ich fand es mega spannend, dass er dann so sagt, ja, hey, nee, eigentlich kommen viele Sounds, die ich aktuell mache, von einem organischen Instrument.
Ja, ja, total. Und es braucht halt immer irgendwelche Inspirationsquellen oder eben halt neuartige Sounds. Und beides kriegst du eben dadurch, wenn du was in die Hand nimmst, ne, und einfach mal losspielst und machst, dann entstehen solche Ideen viel, viel leichter. Ne?
Absolut. Naja, ich fand's mega cool. Ja. Hat mir Spaß gemacht, dazu zu quatschen. Mischer fragt, wo sind eigentlich die Typfragen hin?
Haben wir vor einem halben Jahr oder noch länger, glaube ich, mal abgeschafft, ne? Weil
genau, aber ihr könnt ja mal Feedback schicken, gerne. Ja. Und dann gerne per Instagram an Sound Recording, wenn ihr die Nummer haben wollt. Ja. Genau, Mixdown der Woche, würde ich sagen. Machen wir weiter.
Ja. Ich habe mir was gekauft und hab's ausgepackt und gesehen, Oberfläche leider beschädigt. Muss zurückgeschickt werden. Blöd. So. Was habe ich intelligenterweise gemacht? Vorher den Karton zerlegt. Ne? Normalerweise bewahre ich das immer auf, in dem Moment Karton einfach zerlegt, weil Papiermüll war. Und jetzt suche ich einen Karton. Ne? Ey, wie ätzend sowas, ne? Kartons.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ne? Weißt du, du hast irgendwie ein paar Leerkartons auf dem Speicher, keiner passt. Ne? Entweder viel zu groß oder viel zu klein, aber genau in dem Format. Ne? Und jetzt überlege ich gerade, frage ich mal bei den Nachbarn rum, ob sie irgendwo noch was Passendes haben, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir jetzt irgendwo einen passenden Karton zu kaufen. Ne? Wie doof. Ne? Nervt.
Ja, das nervt. Ich kann das verstehen. Ich habe irgendwie seit der Studioszene unten irgend so ein Gerät von Cranbourne Audio im Keller liegen.
Ach das, ja.
So
ja,
Mastering, EQ oder sowas. Das wurde mir einfach in die Hand gedrückt, aber halt nicht, also halt nur im Originalkarton. Und eigentlich wollten die das ja abholen dann nochmal bei uns an der Masterclass, aber haben sie nicht, also habe ich es mit nach Hause genommen und jetzt soll ich es eigentlich zurückschicken, aber ich habe keinen Karton. Aber
ich wollte gerade nachfragen, haben die nachgefragt, dass sie es gerne zurück hätten oder machst du
ja,
das
ja,
aus gutem
und ich habe gesagt, ja, und dann ging es darum, ich habe gesagt, ich habe halt keinen Karton dafür. So, und ich habe seitdem immer noch keinen passenden Karton so lang. Könnte ich es eigentlich bei mir hier ins Rack schrauben,
ja.
Aber es liegt im Keller.
Ja,
ja, ich habe mir auch wieder was gekauft. Es gab so ein Osterangebot, glaube ich, bei Music Store. Den Behringer JT4000M Micro, also ist so ein kleiner Mini-Synth mit einer Engine, die auf dem JP8000 basiert von 1997. Ich glaube, du warst nicht
ein
so...
Heiligtum.
Es ist quasi ein Sakrileg, was ich gemacht habe. Ne?
So. Nein, es ist kein Sakrileg. Also es ist jetzt, das soll jetzt auch überhaupt kein Behringer-Hate sein, sondern der JP8000 ist einfach nur so ein toller Synthesizer. Steht da oben leider nicht im Bild drin. Und meiner ist gerade kaputt und das ärgert mich. Ich habe auch schon überlegt, mir den Behringer zu holen, einfach just for fun. Das einzige Problem ist, er hat mir zu wenige Steuerelemente. Aber erzähl mal.
Ja, das stimmt. Also ich habe mir das Ding eigentlich so ein bisschen gekauft, okay, 49 Euro, komm, so ein kleiner Minis sind, kannst du machen, ne? Ey, aber was in dem Teil drinsteckt, ne? Ja, viele Parameter sind fummelig zu erreichen und so, aber dafür gibt's eigentlich schon viele Parameter, die du da schrauben kannst. Ich meine, du hast 4 Stimmenparaphonen, ne? 2 virtuelle analoge Oszillatoren mit Supersaw, habe ich ja schon gesagt, 2 OPM, FM, Ringmodulator, neues Feedback, Triangle, Square, ne? Pulsweite, Detune, alles Mögliche, ne? 2 LFOs. Das ist dann halt dieses komische, wie nennen die das, kapazitives 16-Tasten-Keyboard oder
ja,
so?
Ja, dieses Ding, wo du halt drauf touchst.
Ein Arpeggio. Hast ein MIDI-In, MIDI-Out. Es liegt sogar so ein MIDI-TRS-Adapter dabei, was ich ganz geil finde. Und ja, also ist ein super Teil. Es ist ein absoluter No-Brainer, würde ich sagen. Wenn du mal so ein bisschen Sounddesign machen willst, Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß.
Ja.
Was ein bisschen nervig ist, ist halt nicht batteriebetrieben. Du musst halt halt USB. Oder ich habe das Batteriefach noch nicht gefunden.
Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, bei so einem kleinen ist Standardmilchbatterie drin.
Hätte ich auch gedacht. Ich habe es noch nicht gefunden.
Okay.
Und genau, das fand ich so ein bisschen. Aber ansonsten ein super Teil.
Ja. Haben die den Chorus vom JP8000 auch emuliert?
Soweit bin ich noch nicht durchgestiegen, aber okay. Jetzt hier in den Technical Specs taucht er nicht auf.
Mhm.
Also daher, naja.
Ich finde es interessant, das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil du Paraphon gesagt hattest, die haben dem Ding ja einen Analogfilter verpasst, weil der JP8000 hat einen Digitalfilter drin und klar, jetzt müssten sie es hier in dem Fall dann Paraphon machen, damit eben du nicht 4 analoge Filter verbauen musst. Sagen wir mal so, die Idee ist vielleicht grundsätzlich nicht schlecht, weil das Filter vom JP8000 ist jetzt nicht unbedingt das Glanzteil davon, sondern klingt so ein bisschen schneidend, aber ja, hat auch so einen eigenen Faktor. Also ich denke, für das, was viele ihn benutzen, weil der JP8000 ist ja eigentlich so der Mitbegründer des modernen Transound, weil er eben die Supersaw erfunden hat. Und da ist natürlich ein weiches Filter sehr, sehr schön. Da musste man dann mal so ein bisschen vorsichtig mit umgehen, aber interessant, dass du das analoge Filter drin hast.
Also, macht Spaß, das Teil, tatsächlich.
Kann ich mir vorstellen. Ja, und jetzt bin ich dann doch mal wieder motiviert, den JP8000 zu reparieren. Das ist irgend so ein Standardproblem. Ich habe da mehrfach drüber gelesen, dass irgendwann quasi der Ausgang wegstirbt davon, weil irgendein Bauteil kaputt ist. Ich weiß nicht, irgendein Kondensator, Widerstand, was auch immer, ist dann weg. Und was dann passiert ist, entweder kommt gar kein Ton raus oder es zerrt einfach wie Hölle. Und wenn du ihm dann irgendwie eine halbe Stunde Signal gibst oder sowas, dann groovt dich das so ein bisschen ein, aber perfekt wird es nicht mehr. Ich muss den mal aufschrauben und mal gucken, mit null vorhandenen Lötkünsten, wie gut man das machen kann. Im Notfall einschicken halt.
Ja.
Aber es ist ein Heiligtum, das Teil.
Ja. Okay, dann haben wir Gear Corner. Gab's was Interessantes?
Ja, es gibt jetzt auch ein Kopfhörer-Tool von Neumann. Es nennt sich RIME oder so ähnlich, oder RIME. Reference Immersive Monitoring Environment, schöner Name. Nennen wir es einfach mal RIME. Ne? Und es ist ein Referenzsystem, allerdings nur für die Neumann-eigenen Kopfhörer, dass du dich eben so fühlst, als ob du in einem normalen Produktionsraum mit Boxen und allem sitzt und ja, das Gefühl der Kopfhörer im Endeffekt weg ist. Ist nicht die erste Lösung, die sowas anbietet. Du hast ja beispielsweise schon Erfahrung gehabt mit zum Beispiel Sonarworks oder Ähnlichem.
Genau, Akustika Audio habe ich ausprobiert. Die Sache von Slate habe ich ausprobiert.
Hast du das Waves auch mal?
Waves? Ja, ich glaube, das war es mit diesem Trackspace.
Mit dem Headtracking.
Headtracker, ne? Hm? Genau, das, den man so an den Kopfhörer machen konnte, ne?
Hm?
Genau, das habe ich auch ausprobiert. Am Ende war das Feature, was mir wichtig war, einfach diese Crossfeed-Geschichte, ne? Dieses Übersprechen. Und da habe ich mir halt einfach diesen Phonita One D gekauft von SPL, also ein Kopfhörerverstärker, der dieses Feature einfach integriert hat.
Mhm.
Und das war dann so für mich das Ding. Also ich wollte das einfach hardware-seitig gelöst haben und nicht nochmal irgendwie eine Software dafür laden müssen in der DAW. Aber prinzipiell können die Dinger was. Und das Besondere hier ist ja, dass du einfach so ein immersives System auch nachbauen kannst. Ne? Ich glaube, es funktioniert mit dem NDH20 und dem NDH30. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit allen Neumann-Kopfhörern funktionieren wird. Aber ich meine, Neumann hat ja auch, klar, diese MBO-Algorithmen. Ne? Es gibt ja dieses MBO-Mic und es gibt diese MBO-Soundbar. Genau. Also ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich es ja mal hin, das zu testen. Also,
ja.
Du hast ja dann irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Lautsprecheranordnungen möglich sind genau, aber jetzt hier in diesem Setup, was hier ist, ist ja wirklich 1, 2, 3, 4,
ja, 7.1.4 Anordnung dran.
Genau. 7.1.4, rechnerisch kommt man auf 12 Kanäle, ja, das passt.
Ja. Also da sind auf jeden Fall Atmos möglich und unterstützt auch Headtracker, sehe ich gerade. Also da könnte man dann im Endeffekt Ähnliches bringen, dass du halt wirklich dich normal im Raum bewegst. Hattest du denn, als du das mal getestet hattest, oder hattest du wirklich das Gefühl, du sitzt vor Boxen, also jetzt nicht auf Neumann bezogen, sondern allgemein auf diese Lösungen?
Boah. Also kann ich gar nicht wirklich beantworten, weil ich meine, man lässt sich da Lautsprecher simulieren in irgendeinem, was weiß ich, riesigen Studios, die eingelassen sind in den Wänden und so und was weiß ich, wie viele tausende Euros die kosten. Und ich sitze halt da in meinem kleinen Räumchen mit meinen Kopfhörern und kann das ja gar nicht vergleichen. Also ich habe leider den Vergleich gar nicht. Ja. Also theoretisch müsste ich mich dann hinsetzen in diesen Raum und dann den gleichen Track nochmal irgendwo anders auf meinen Kopfhörern hören. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass grundlegend dieser Effekt erzielt wird, den man möchte, dass man natürlich eben guckt, okay, wie klingt der Track auf anderen Systemen einfach. Mhm. Aber für mich ist da eher, wenn ich ganz ehrlich bin, wichtig, wie klingt es auf dem iPhone und wie klingt es in einem Monoradio.
Ja.
So, das ist eigentlich eher so das, was ich als Referenz brauche. Also ich persönlich, also weil ich kenne meine Kopfhörer, die ich habe, die DT1990 Pro von Beyerdynamic, die finde ich super geil. Darauf mische ich. Ich habe hier meine Neumann KH120. Fehlt mir ein Subwoofer, das muss ich sagen, aber obwohl die schon relativ weit runtergehen. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Prinzipiell finde ich solche Tools cool. Finde es gut, dass es sie gibt, aber ich weiß noch nicht ganz genau, in wie man das dann auch vergleichen kann. Da fehlt mir die Erfahrung. Wobei, hier haben wir ja auch wieder was ganz anderes. Hier hast du ja wirklich so Immersive-Geschichten. Ne?
Das stimmt.
Ich weiß jetzt aber halt auch nicht, inwieweit das man das halt vielleicht mit so einer binauralen Geschichte abdecken könnte. Mhm. Ne? Wie sie ja in Logic drin ist oder wie der Spatial Audio, wie heißt das nochmal? Von New Audio Technology?
Spatial Audio Designer.
Spatial Audio Designer. Ich bin noch im Urlaubsmodus. genau. Ja, viele Hersteller haben das ja auch mittlerweile. Ne?
Ja. So. Ich denke, es ist ja auch mal abhängig davon, nutzt du überhaupt einen Neumann-Kopfhörer? Wenn du keinen Neumann-Kopfhörer benutzt, dann bist du eh raus aus der Nummer.
Ist sowieso raus.
Ja.
Ich meine, die sind ja auch, glaube ich, gar nicht so günstig, ne?
Nö.
Was kostet der Neumann NDH? Was? 20 und 30, ne?
Ja. Ich habe es gerade gar nicht mehr auswendig im Kopf.
Ich check's mal.
Ja, hier googelt der Chef noch persönlich. Ich hätte jetzt gerade auswendig gesagt, unter 300 brauchst du nicht anfangen, glaube ich, ne?
Also der 20er kostet 479
okay.
Und 30 kostet 545.
Alles klar. Ja, also du hast schon ein gewisses Level, natürlich auch dann ein entsprechendes Qualitätslevel, was du erwählen kannst. Wir kommen hier bei dem Plugin nochmal mit 99 € on top. Aber ich glaube, wenn du glücklicher Neumann-Kopfhörer-User bist und eben so eine Situation brauchst, dann ist es sicherlich ein sehr, sehr gutes Tool und auch bei dem Preis dann passend.
Ja, dann kann man das auch investieren. Ne?
Genau, richtig.
Jo, ja. Ansonsten, Leute, Superbooth steht an. Vom 8. bis zum 10. Mai wieder im Fez in Berlin. Ich bin schon total gehypt. Ich freue mich total. Ich habe schon eine super krasse Liste an Ausstellern, die ich besuchen werde, die mega cooles Zeug machen. Also im Prinzip findet ihr dort genau solche Tools, um neue Wege zu finden für die Musikproduktion. Also da gibt es die krassesten Teile. Es gibt so dieses, ich vergesse immer die Namen. Klaus, überbrück mal. Sag mal was zu Superbooth.
Ja, Superbooth braucht man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen, weil hat sich in den letzten Jahren wirklich so zu einer der führenden Messen überhaupt etabliert. Und ich glaube, wenn wir jetzt momentan eine Gear News Flaute hatten, so ein bisschen seit der NAMM, ab spätestens dann haben wir das nicht mehr. Dann kommt immer noch genug Zeugs raus. Vor allen Dingen natürlich das abgedrehte Zeugs jetzt in Sachen Modular von mir aus, ne, aber auch sonst die ganzen Bastelsachen. Aber eben auch die großen Hersteller sind mittlerweile dazu übergegangen, auf der Superbooth meistens immer irgendeine Sache zu droppen, halt auch aus dem Recording-Bereich.
Ja, und auch viele Pro-Audio-Brands. Ne?
Ja, ja, richtig.
Also SPL, das hat sich Elysia.
Von diesem Nerd-Ding, was es mal früher auf der Musikmesse war, ne, der quietschende und blinkende Stand, hat sich das zu einem Monster entwickelt. Ne? Also richtig cool.
Ist auf jeden Fall sehr international auch geworden. Ne?
Ja.
Aber kennt ich, mein absolutes Highlight ist dieses Playtronica Orbital. Moment, kennst du das?
Nee.
Kennst du nicht? Müssen wir mal googeln. Das sieht aus wie so ein Plattenspieler. Also es ist eine Scheibe, eine schwarze, die gedreht wird. Die hat, also ist ein kleiner Motor dran. Und man hat halt eben Magnete, die man dann quasi auf dieser Scheibe positionieren kann. Und jeder Magnet steht für eine hat eine unterschiedliche Farbe und jeder unterschiedliche Farbe hat einen unterschiedlichen, also hat einen anderen Ton. Und dann lässt man das Teil so drehen und es kommt einfach so völlig verrückte Klanglandschaften raus.
Also designmäßig ist das doch von Teenage Engineering, oder?
Glaube ich nicht. Nee, also es ist...
Also es sieht auf jeden Fall wie Teenage Engineering aus.
Ja, es geht halt schon in dieses Verspielte einfach rein, ne? So in dieses Spielzeug-Ding. Aber ich finde es mega cool. Muss dir mal Videos angucken.
Kannst du dich noch an dieses Ding erinnern? Das war vor, keine Ahnung, was weiß ich was, 15 Jahren oder sowas auf dem Musikmesser oder sowas. Das war so ein riesiger Tisch, von oben eine Kamera drauf und dann wurden da so große Scheiben draufgelegt und in dem Tisch war aber wie eine Art Display drin und je nachdem, wie sich diese Scheiben zueinander befinden, wurde dann eine automatische Verbindung hergestellt. Das wurde dann halt auf diesem Tisch visualisiert. Das war so ein Forschungsobjekt. Okay. Und dann konntest du die halt drehen, die Scheiben, und dadurch ist dann was passiert. Also im Endeffekt wie eine Art Synthesizer, den man sich so zusammenpuzzeln konnte. Völlig krankes Ding. Also war ein reines Forschungsobjekt, aber sah halt total geil aus. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt und wovon es war. Ist natürlich auch vermutlich nichts draus geworden, aber da erinnert mich das gerade so ein bisschen dran.
Ja, gibt da die krassesten Teile. Also die haben auch so Dinger, die man auch in so Biotronical heißt das, glaube ich. Da kann man klemmst du einfach zwei Kabel an irgendeine Pflanze und dann kannst du irgendwie die Hände über die Pflanze kannst du dann über die Pflanze streicheln und so und dann kommen irgendwie abgefahrene Sounds raus.
Ey, warum nicht?
Ich find's geil. Also ich kenne jemanden, der bestellt sich sowas.
Du?
Ich nicht, aber lebt auch hier in diesem Haushalt.
Ah, verstehe, alles klar. Gut, also auf jeden Fall von dem Zeug wird man demnächst noch mehr sehen.
Genau.
Alles klar.
Jo, dann würde ich sagen,
machen wir einen Deckel drauf und den Sack zu.
Richtig.
Machen wir das. Jawohl. Und erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, und meine Zunge verschlug ich auch schon. Vielen Dank an dich, Marc, und vielen Dank natürlich an den lieben Timo, dass er uns hier so in die Basics der Hip-Hop-Produktion, was organische Instrumentals betrifft, eingeführt hat. Wen haben wir denn in 2 Wochen dabei?
In 2 Wochen haben wir die Jungs von Schaltgeräte im Studio.
Sehr cool.
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, weil da ist ein kleiner Terminkonflikt mit der Superbooth. Da bin ich gerade noch am Klären, wie wir das lösen.
Kriegen wir irgendwie hin.
Kommen auf dich zu.
Ja. Genau, alles klar. Schaffen wir. Alles klar. Bis dahin, bleibt ihr alle gesund, habt Spaß, macht's gut und tschüss.
Ciao, macht's gut.